Liebe Gemeinde, ich habe manchmal einen verstörenden Traum, für den ich mich lange geschämt habe. Schon als Jugendlicher hatte ich den mal öfter, mal lange Zeit nicht. Erst vor ein paar Jahren, als ich mich mal mit Traumdeutung befasst habe oder befassen musste, habe ich erfahren, dass dieser Traum einer der häufigsten ist, den auch andere träumen. Der Traum findet jedes Mal woanders statt, aber er gleicht sich darin, dass ich nackt bin. Ich laufe herum, mitten unter Menschen und merke erst so nach und nach, wie schrecklich peinlich die Situation ist. Dieser Traum ist doppelt beschämend. Einmal der Traum selber und dann darüber zu reden, was ich sonst nie tue, sondern ausgerechnet hier und heute in der Kirche. Ermuntert hat mich dazu natürlich die Auswahl des Themas, aber dass ich den Traum in einer biblischen Geschichte quasi wiedergefunden habe, die Sie alle kennen oder die meisten sicherlich und die ganz am Anfang der Bibel steht, im 3. Kapitel gleich. Es geht erst mit einer ganz anderen Sache los. Die Schlange war schlauer als die anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau: Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Diese Geschichte, liebe Gemeinde, ist eine der bekanntesten in der Bibel. Der Sündenfall wird sie genannt. Untertitel: Warum wir nicht mehr im Paradies leben. Eva und Adam haben vom Baum der Erkenntnis gegessen, obwohl ihnen das ausdrücklich verboten war, und sie bekommen, was sie wollen, die Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis ist leider auch das Ende des entspannten Lebens im Garten Eden. Ab jetzt wird es stressig. Und das Erste, woran sie das merken, ist, dass sie nackt sind. Also das waren sie natürlich schon vorher, aber vorher war es kein Problem. Vorher mussten sie sich nicht schämen. Jetzt tun sie es. Und sie bedecken sich dann, wie gehört, mit Feigenblättern. Albrecht Dürer und andere haben das ganz eindrücklich künstlerisch umgesetzt, dieses notdürftige Verhüllen einfach mit dem Nächsten, was verfügbar war. Später macht Gott ihnen dann Kleider und dann wird es etwas einfacher. Dass es heute in der Predigt um Scham geht, liebe Gemeinde, bedeutet nicht, dass es die ganze Zeit jetzt um peinliche Situationen und um Nacktheit geht. Sie können die Bilder so langsam auch wieder aus dem Kopf verdrängen. Aber es ist schon interessant, dass eine der ersten Geschichten der Bibel genau das zum Thema macht, dass wir Menschen uns wegen Bereichen unseres Körpers voreinander schämen. Und diese Scham wird ja nicht als irgendein Problem unter anderen genannt, sondern es ist der Unterschied zu vorher. Weil wir uns voreinander schämen, ist unser Miteinander so, wie es ist. Eine Philosophin hat mal gesagt, die Scham ist gewissermaßen der Beginn der menschlichen Zivilisation. Also wir merken schon, wir stoßen da auf ein großes Thema. Dieses Voreinander nackt sein und sich schämen, das steht für vieles andere in unserem Leben. Und die Scham hat, wie so vieles, schlechte, aber auch gute Seiten. Sie ist von Gott nicht als Strafe auferlegt worden, sondern als Konsequenz. Der Mensch will für sich selbst sorgen, statt für sich sorgen zu lassen. Und deshalb gibt es viele Probleme, die es eigentlich nicht geben müsste. Und dafür ist die körperliche Scham tatsächlich ein aufschlussreiches Bild. Dass wir uns voreinander verstecken wollen, das ist uns tatsächlich auch biologisch irgendwie mitgegeben worden. Wo diese Scham herkommt und für was sie eigentlich gut ist, da streiten sich auch die Wissenschaftler drüber. Aber ein deutliches Zeichen ist ja, dass es sogar eine Körperreaktion fast ausschließlich für diese schamhaften Situationen gibt, nämlich das Rotwerden. Alle Versuche, diese Scham zu überwinden, sind äußerst heikel. Die FKK-Bewegung hat das versucht und es gab andere Experimente, die allerdings immer dazu führen, dass sich die befreit fühlen, die irgendwie einen Vorteil davon haben. Unsere Gesellschaft ist ja, was Freizügigkeit angeht, so offen wie nie zuvor. Doch gleichzeitig steigt die Zahl derer, die sich aus Scham, krank oder sogar zu Tode hungern. Und was auch nicht wirklich weniger wird, ist die übergriffige oder gar gewaltsame Entblößung durch Worte, Blicke und Taten. Die Scham eröffnet auf unheilvolle Weise viele Möglichkeiten, Grenzen zu überschreiten und Macht auszuüben. Also die Scham selber ist keine Schwäche, aber sie wird zu einer gemacht, indem sie verletzt wird. Die Scham selber ist gar nicht das Problem, sondern das, was mit ihr gemacht wird. Und da stoßen wir auf ganz andere Bereiche unseres Lebens vor. Es gibt eben auch diese Scham, die uns nicht jeden Tag, aber immer wieder und manchmal vielleicht auch über lange Zeit überfällt in unserem Leben. Jede und jeder von uns kann da Geschichten erzählen. Manche davon vergessen wir unser Leben lang nie. Und über manche wollen wir auch am liebsten nie reden. Manche solche Erlebnisse führen uns zurück in unsere Kindheit. Die Scham wurde nämlich insbesondere in der Generation von uns Älteren noch viel als Erziehungsmethode eingesetzt. Schäm dich, hieß es dann. Aber warum und wie soll sich ein Kind schämen, das die Regel vielleicht überhaupt nicht verstanden hat? Und dieses Schäm dich ist ja noch dazu deshalb so perfide, weil es das Kind dazu auffordert, quasi sich selbst zu bestrafen. Als Erwachsene tun wir das dann schon von uns aus. Wir merken in bestimmten Situationen, dass wir auf Ablehnung oder sogar Verachtung stoßen und es ist uns unglaublich peinlich. Und dann sagt da vielleicht noch jemand, du solltest dich schämen. Wenn eine Gruppe, eine Gesellschaft oder auch eine Religionsgemeinschaft eine Regel durchsetzen will, dann baut sie darum eine Schamgrenze. Und wer sich nicht an die Regel hält, macht sich dann selbst das Leben schwer. Wie falsch solche Schamgrenzen eingesetzt werden können, zeigt die gerade erschienene Studie über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Statt der Täter schämten sich nämlich oft die Betroffenen und scheuten davor zurück, ihre Kirche in Schwierigkeiten zu bringen. Oft wurden sie auch mit dem Verweis auf diese Scham dazu gedrängt, den Mund zu halten. Mit unserem Schamgefühl lassen wir uns so leicht manipulieren. Die Scham kann uns quälen, zermürben, ja auch zerstören. Sie ist aber andererseits auch unsere Schutzschicht, die wir als Menschen dringend brauchen und deren Verletzung wir abwehren müssen. Deshalb ist es tatsächlich unglaublich wichtig, sich damit zu beschäftigen, welche Schamgrenze gut und wichtig ist und welche zu Machtzwecken künstlich aufgebaut und ausgenutzt wird. Neben der ganz persönlichen Schamgrenze, die uns schützt, gibt es dann auch viele Schamgrenzen, die uns als Gesellschaft schützen. Die Scham ist auch ein Instrument, mit dem wir unsere Regeln einfacher einzuhalten machen. Weil bestimmte Verhaltensweisen nicht jedes Mal wieder neu diskutiert werden müssen, deshalb klären wir vieles dadurch, dass wir Schamgrenzen aufbauen. Das geht manchmal auch ziemlich schnell, wenn wir uns halt als Gemeinschaft einig sind. Wer raucht denn heute zum Beispiel noch in einem geschlossenen Raum? Wenn andere dabei sind jedenfalls. Vor 20 Jahren war das noch selbstverständlich, aber heute wäre es richtig peinlich. Wer einen Hund auf eine Spielwiese kacken lässt, schämt sich auch mit Recht, oder? Mit der Flugscham, das funktioniert noch nicht so gut, ist aber auch ein wenigstens gut gemeinter Versuch. Und ein anderer Versuch, den wir wohl als in diesen Tagen als gescheitert ansehen müssen, ist der von Theodor Adorno, einem Philosophen des Nachkriegsdeutschlands. Er hat einmal die Hoffnung formuliert, dass sich nach dem, was in Auschwitz passiert ist, eine solch große Scham entwickeln lässt, dass Menschen künftig von jeglicher Rohheit, Grausamkeit und Menschenverachtung zurückschrecken. Also er hat sich einen positiven Effekt aus der Scham für das Verbrechen des Holocaust erhofft. Und ich finde es in manchen Diskussionen tatsächlich auch erstaunlich, dass sich Menschen nicht für ihre menschenverachtenden Beiträge einfach schämen. Aber wir müssen wohl konstatieren, die Scham ersetzt nicht die Auseinandersetzung mit einem Thema. Und das gilt für alle Themen, die schambehaftet sind. Diejenigen, die diese Schamgrenzen definieren, und das sind schon auch in vielen Fällen wir alle, wir müssen uns also auch alle immer wieder fragen, ob diese Grenzen noch stimmen. Und genau das geschieht zum Glück gerade in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsradikalismus. Wir merken, dass sich Schamgrenzen ganz schlimm verschoben haben und dass Widerstand nötig ist. Und noch eine Scham möchte ich ansprechen. Und das ist eine Form der Scham, die wir unter diesem Aspekt eher selten betrachten. Ich meine die Scham für unser Leben, für das, was wir sind oder auch eben für das, was wir nicht sind. Denn wir tragen, glaube ich, alle dieses Päckchen mit uns herum, dass wir ja eigentlich viel besser, viel erfolgreicher, viel liebenswerter sein wollten. Das ist eine Scham, die nicht so überfallartig kommt und uns das Blut ins Gesicht treibt, sodass wir rot werden. Das ist so die Scham, die im Hintergrund mitschwingt und permanent an unserem Selbstbewusstsein nagt. Auch die ist uns mitgegeben und wir werden sie nicht ganz vertreiben können. Aber es kann uns helfen, was Gott dazu sagt. Wer sich nämlich intensiv mit der Scham auseinandergesetzt hat, ist Jesus. Die Geschichte des Zachäus, die wir in der Lesung gehört haben, ist ein Beispiel dafür. Dieser Mann hat sich so geschämt, dass er sich in einem Baum versteckt hat. Und zwar, weil er als Zöllner so unbeliebt war. Und Jesus hat sich ihm zugewandt und hat diese Scham aufgelöst, vor aller Augen. In vielen anderen Geschichten hat er ähnlich gehandelt und Menschen ihr Selbstwertgefühl zurückgegeben. Und zwar oft bewusst so, dass es alle mitbekommen haben. Und die zu beschämen, die verächtlich gedacht und gesprochen haben. Und zu guter Letzt hat Jesus sich selbst maximal beschämen lassen. Die Kreuzigung war ausdrücklich die Hinrichtungsmethode, die in aller Öffentlichkeit geschah und seine Persönlichkeit vernichten sollte. Aus dieser maximalen Beschämung sollen wir erfahren, dass es vor Gott überhaupt keinen Grund zur Scham gibt. Vor Gott musst du dich nicht schämen. Untereinander können wir die Scham nicht abstellen, sondern sollen so verantwortungsvoll und rücksichtsvoll wie möglich mit ihr umgehen. Aber vor Gott müssen wir uns nicht schämen, für nichts. In Gedanken bei ihm sind wir nach wie vor im Paradies. Oder anders gesagt, das Gegenteil von Scham ist nicht Schamlosigkeit, sondern Gottvertrauen. Amen.